Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Wenn die Zinsen sinken, suchen Anlegerinnen und Anleger nach Alternativen zu ihrer Geldanlage. Eine dieser Alternativen, die immer wieder genannt wird, ist die Geldanlage in Wein. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der 56. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Und mein Gast ist heute Heinz Lehner. Er ist Diplom-Sommelier und Weinakademiker und arbeitet für den Weinhof Schenkenfelder in Linz. Willkommen, Herr Lehner.
Servus, Chris.
Herr Lehner, Wein ist ein Genussmittel, aber ist Wein auch als Anlageobjekt geeignet?
Das ist eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, natürlich. Einer der ältesten Sommelierwitze ist natürlich auch hier angebracht. Man sollte natürlich in Wein investieren. Wo sonst gibt's bis zu 15% Rendite. Die Realität schaut natürlich jetzt in Wahrheit doch deutlich anders aus. In erster Linie sollte man Wein als Genussmittel, als Freude und Leidenschaft betrachten. Wenn man in zweiter Hinsicht hin und wieder mal einen Wertzuwachs spürt in seinem Keller, soll es willkommen sein.
Mhm. Wenn ich in Wein investiere als Geldanlage, spekuliere ich darauf, dass der Preis irgendwann steigt. Er wirft keine Zinsen ab, aber ich kann an der Preissteigerung profitieren. Hat sich diese Preissteigerung in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten immer wieder bestätigt?
Durchaus. Es hat immer wieder so Zeitfenster gegeben, wo eine deutliche Entwicklung spürbar war. Das waren gewisse Zeitfenster, wo manche Chateau in Bordeaux bekannt geworden sind, manche Domänen in Burgund, wo sich im Napa Valley was getan hat, in Australien, zum Teil auch in Österreich. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man mit einem Wertzuwachs im eigenen Keller schon rechnen darf. Ob es dann wirklich reicht, dafür eine echte Wertanlage zu sein.
Gibt es Erfahrungen, welche Renditen da erzielt worden sind?
Naja, bei den Icon Wines, also bei den wirklich absoluten Top-Weinen, zu denen die meisten aber ja gar keinen Zugriff haben, dürfte man jetzt aktuell, und es ist deutlich weniger geworden, die Indizes sind deutlich zurückgegangen in den letzten beiden Jahren, auch am kurzen Hoch zwischen 2020 und 2023, dürfte man bei den Icon Wines, wie gesagt, da ist Screaming Eagle dabei, da ist Massetto dabei, da ist Lafite Rothschild dabei, da ist die Domaine Romane Conti dabei, dürfte man mit zwischen aktuell 5-10% durchaus rechnen.
Sie haben gesagt, das sind Weine, zu denen man gar keinen Zugriff hat. Wer kriegt denn diese Weine?
Das ist ein weltweiter Schlüssel, der da irgendwo im Geheimen funktioniert. Die Domänen in Burgund, und Burgund ist momentan wahrscheinlich noch wie vor ein heißes Eisen, teilen nach einem Schlüssel auf die ganze Welt zu. Das muss man sich einfach einmal vorstellen. Jeder namhafte Weinhändler auf diesem Planeten, jedes Sterne-Restaurant, jedes Kreuzfahrtschiff, die großen Hotels, jeder will irgendwo was davon haben und jeder kriegt auch ein bisschen was davon, so dass eigentlich in letzter Konsequenz für den Konsumenten, der sagt, ich möchte jetzt das 6er Kistall von der Domaine Romane Conti, nichts mehr übrig bleibt. Mhm. Wäre ja schön, wenn es funktioniert. Aber das wäre dann wieder eigentlich kontraproduktiv zur gesamten Situation.
Weil die Verknappung natürlich den Preis macht.
Ganz genau so ist es. Ja. Verknappung ist einer der wichtigsten Faktoren.
Ja. Wie hoch ist das Risiko, dass ich keine Rendite erziele?
Das ist sehr hoch.
Das heißt, es gibt bestimmte Weine, die bewegen sich im Preis eher nicht.
Genau. Es gibt die meisten Weine bewegen sich im Preis eher nicht. Mhm. Und die Problematik ist, wenn man wirklich versucht, diese Weine dann zu verkaufen, über welche Kanäle auch immer, und ich spreche da jetzt nicht von irgendwelchen internationalen Weinbörsen, dann ist es ja so, dass der Nächste, der das kauft, eventuell wieder mitverdienen will und die Marge des Nächsten oder Nebenkosten dann in Wahrheit meine Rendite auffressen.
Wie gut muss man sich auskennen, um in Wein zu investieren?
Je besser, desto freudvoller wird es, desto lustiger wird es. Und je besser, desto weniger leicht wird es sein, auf die Schnauze zu fallen. Weil man dann die Entscheidung halt einfach selbst treffen kann und sagen, okay, ich habe das Gefühl aufgrund der letzten 15, 20 Jahre, dass, und da nehme ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorweg, dass vielleicht wirklich, wenn dann überhaupt nur noch im Burgund, eine Möglichkeit besteht, wirklich noch Geld zu verdienen.
Mhm. Ja, vielleicht gehen wir ein bisschen die Gegend durch, um die es geht, also wo man am ehesten sich umsehen könnte. In Frankreich, Sie haben schon angesprochen, Bordeaux und Burgund, das sind die Klassiker, wo auch wirklich hohe Preise für Weine gezahlt werden.
Mhm. Hohe Preise für Weine bezahlt wurden. Die Kurve geht jetzt nach unten, also die Subskriptionspreise, diese Vorverkaufspreise, die man ja bezahlt, bevor die Weine überhaupt einmal gewachsen sind, geschweige denn gefüllt, sind in den letzten Jahren gesunken. Das ist ein deutliches Zeichen eigentlich jetzt dafür, dass man den Peak erreicht hat und dass es preislich wieder ein bisschen nach unten geht. Das ist einmal grundsätzlich gut für den Handel, weil wieder wir mehr Weine zu einem vernünftigeren Preis zur Verfügung haben. In Bordeaux schätze ich die Situation so ein, dass wir eigentlich den Plafond so gut wie erreicht haben. Die Top-Chateaus, die Premier Grand Cru Classés und die anderen Icon-Wines wie Petrus oder Le Pin stagnieren auf höchstem Niveau. Mehr ist da.
Von welchen Preisen reden wir da?
Wir sprechen da von Preisen, wenn wir jetzt den weiten Bogen spannen, von zwischen 600 bis 700 Euro und in Bordeaux, sagen wir einfach einmal, ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro.
Okay, das ist da eben ungefähr von Preisen von einer Unze Gold, weißt du, in der
Richtung. Und wenn es dann eine Sechserkiste wird, sofern die überhaupt noch existieren, zum Teil werden ja diese Weine nur noch in Einzelholzkisten herausgegeben.
Okay. Wie schaut es in den anderen Gegenden aus?
Ganz wichtig, momentan noch natürlich Burgund, auch in Frankreich. Einige Domänen haben ihren Plafond noch nicht erreicht, aber das Vorzeigeweingut, die Domaine Romane Conti, ist da sicher ganz, ganz vorne. Und wenn wir als Weinhändler da Anfragen stellen, dann kriegen wir von Gottes Gnaden im Jahr eine bis zwei Flaschen. Da lohnt sich Spekulation nicht.
Ja. Ich stelle mir ohnehin sehr schwierig vor, in Burgund einen Überblick zu behalten, weil es sind ja sehr viele kleine Weingüter mit geringen Mengen, sodass man sich als Konsument, das durchschnittliche Konsument, sehr schwer einen Überblick verschaffen kann, oder?
Verkosten ist natürlich, und darum auskennen, ist ganz wichtig, einen Überblick zu haben, verkosten, auf Weinmessen zu fahren und dann auch die Nebengeräusche zu kennen. Was sind die verschiedenen Gemeinden? Was sind die verschiedenen Lagen? Was sind die Jahrgänge? Und dann halt einfach wirklich auch noch das Eizahl Glück einfach zu haben und zu sagen, jetzt habe ich einen guten Griff gemacht, jetzt habe ich einen Premier Cru um wenig Geld gekauft, und der hat jetzt einen Wertzuwachs von 15-20% pro Jahr gehabt, weil das ist schon das höchste der Gefühle, würde ich jetzt momentan sagen, was nun möglich ist, während bei Grand Crus nichts mehr drinnen ist. Da sind die Preise schon dermaßen hoch, dass nichts mehr geht. Sowohl Weiß als auch Rotweine.
Aber in erster Linie, wenn ich über Anlage in Wein rede, redet man hauptsächlich über Rotweine, oder?
Durchaus, ja. Rotwein, genau deswegen, weil es einfach vordergründig um die Lagerfähigkeit geht, was wiederum ja auch nicht ganz stimmt. Weiße Burgunder, diese tollen Chardonnays. Wir sprechen nicht von den großartigen deutschen Rieslingen, aber das ist der Markt, der das auch ein bisschen vorgibt.
Und Portwein, ist das auch ein Thema?
Portwein ist an und für sich kein Thema, nein. Ich glaube, es ist in diesem, es gibt einen Index, das ist der Livex-Index, ich glaube, da ist unter den Top 100 Werten kein Portwein drinnen.
Und bei den Top 100 sind es in erster Linie Franzosen?
Franzosen, Amerikaner, Australier, ganz wenige Deutsche, kein Österreicher.
Bei den Amerikanern sind es in erster Linie, ist das wahrscheinlich die Westküste, Napa Valley und Kalifornien, wo so wie Opus One oder
ja,
so.
Ja, ganz genau. Screaming Eagle vielleicht an vorderster Front, Opus One, Dominus, Montebello, kleine Chateaus, muss man fast schon sagen, wie Dalla Valle. Da gibt es ja viele so Boutique-Wineries, die wirklich so genannt werden im internationalen Jargon, weil sie halt wirklich klein sind wie eine Boutique, sündhafte Preise aufrufen, diesen Preis nicht unbedingt wert sind, aber die Weine sind richtig gut einfach. Und denen ist es einfach ja völlig wurscht. Das ist ja zum Teil so, dass diejenigen, die sowas machen, die müssen vom Wein nicht leben. Einer, der es schon vor vielen Jahrzehnten eigentlich geschafft hat, war Francis Ford Coppola mit seinem Weingut, der preislich geerdet ist. Aber ich glaube, er gehört hat, der mit Wein nie verdient. Was ihm völlig wurscht ist natürlich. Okay. Prominente gibt es ja zuhauf.
Aber Francis Ford Coppola Weine sind trinkbar?
Absolut.
Absolut, ja. Gut. Okay. Gibt es auch in Österreich
gibt's zu kaufen? Gibt es auch in Österreich.
Gibt es bei euch auch zu kaufen?
Bei uns gibt es nicht, okay. Aber es gibt fast nichts, was wir nicht doch irgendwann einmal auftreiben können. Okay. Wir tun zumindest unser Bestes.
Okay. Wenn ich jetzt mich entschlossen habe, in Wein zu investieren, worauf muss ich denn achten? Was muss ich denn berücksichtigen? Vom Einkaufen bis zum Lagern, welche Tipps können Sie uns da geben?
Also grundsätzlich ist es so, es ist natürlich das Image des Weins, also er muss bekannt sein, eine tolle, erklingende Etikette, gute Bewertung bei den internationalen Fachjournalisten, das ist Robert Parker nach wie vor, obwohl er selbst ja seine Firma schon verkauft hat. Das könnte sein der Weinwisser, das könnte Jeb Dunnick, das könnte Suckling sein, das könnte die Jancis Robinson sein, also die internationalen Kritiker geben mit ihren Punktebewertungen schon immer wieder was vor. Die Herkunft natürlich, es ist relativ unwahrscheinlich, dass aus Zentralspanien irgendwo ein endlos guter Wein herkommt. Es sind immer dieselben Gebiete, wo die großen Weine herkommen. Jahrgänge spielen eine gewaltige Rolle. Gute Jahrgänge sind in letzter Konsequenz auch bekannt.
Auch da gibt es aber Listen, wo man nachschauen kann,
ganz genau.
Welche Jahrgänge waren gut,
absolut.
Welche können wir da kaufen.
Das ist für jedermann zugänglich. Der Jahrgang gehört zu den wenigen Dingen, wo man gar wirklich ein Fachmann sein muss.
Ist klar. Wie muss man den Wein lagern, damit er seinen Wert nicht verliert?
Das gehört definitiv jetzt zu den größeren Problemen, wenn man wirklich was in die Hand nehmen will. Die meisten kaufen Wein und lagern ihn im eigenen Keller, im Weinkühlschrank. Das ist meistens eine super Geschichte. Das funktioniert auch gut. Nur für den Wiederverkauf ist das meistens so, dass die Leute, dass die potenziellen Kunden dann sagen, lieber Freund, das ist mir zu wenig. Mhm. Ich brauche da eine Zertifizierung. Ich brauche da was Niedergeschriebenes, ich brauche ein Protokoll, weil du willst jetzt von mir 100.000 Euro haben. Ich weiß, dass das ein gutes Angebot ist, aber wenn du Wein kaufst, kaufst du ja trotzdem ein bisschen sowas wie die Katze im Sack. Du weißt ja nicht, wie die gelagert worden sind. Natürlich könnte man auf der anderen Seite jetzt sagen, na, wer kauft sie denn 6er-Kisten Mouton Rothschild und stellt es am Dachboden? So dumm wird ja niemand sein. Das ist korrekt. Aber suboptimale Lagerung reicht hier nicht, die muss schon perfekt sein. Und Lagermöglichkeiten, zertifizierte Lagermöglichkeiten gibt es mittlerweile schon, hat nur in Österreich absolut keine Tradition. Die meisten lagern ihre Weine einfach im eigenen Keller. Und da ist es nachher wieder so, wenn es zu einem Wiederverkauf kommen sollte, dann ist es meistens so, dass der Käufer jetzt sagt, du lieber Freund, ich kaufe dir das schon ab, aber fürs Risiko will ich nur mal 10% Rabatt haben. Das ist wiederum deine Rendite, die da eigentlich das dann frisst.
Und wenn ich aber das zertifiziert haben will, kostet es auch wieder?
Dann bist du absolut safe, dann kannst du Höchstpreise aufrufen.
Ja, aber es kostet natürlich mich auch
das Geld. Das kostet dich auch, ja, aber ja. Du kannst dann wirklich auch den Höchstpreis auch lukrieren nachher, das macht schon Sinn.
Auf welchen Sekundärmärkten wird Wein gehandelt? Gibt es da eine Börse oder gibt es da eine Handelsplattform, wo Käufer mit Wiederkäufern handeln?
Grundsätzlich ist es ja so, dass das Thema Sekundärmarkt ist ja ein bisschen ein schwammiger Begriff bei uns in der Weinbranche. Grundsätzlich ist der Sekundärmarkt jener Markt, der sich entwickelt, sobald der Wein ab Weingut nicht mehr erhältlich ist. Dann entwickelt sich der Sekundärmarkt. Das heißt, der Sekundärmarkt ist der Weinhändler. Der Sekundärmarkt kann jede Winothek sein. Der Sekundärmarkt könnte theoretisch auch ein Restaurant sein. Der Sekundärmarkt jetzt realistisch betrachtet sind für Österreich, also für, ich sage jetzt einfach mal Mitteleuropa, diese diversen Plattformen, die sich jetzt entwickelt haben. Da gibt es findige Menschen, meistens One-Man-Shows, die kaufen Weine an und verkaufen sie wieder weiter. Es gibt in Wien schon einen großen Weinhändler, der hat sich darauf spezialisiert, trinkreife Weine zu verkaufen. Die kaufen meistens ganze Weinkeller und verkaufen sie dann weiter in Restaurants. Bei denen kann ein Wirt hergehen und sagen, ich habe da Listen, ups, da gibt es einen 2015er Riesling Smaragd von einem tollen Weingut, den hätte ich sonst 8 Jahre selbst lagern müssen. Jetzt kann ich ihn kaufen. Passt mir der Preis, kann ich ihn sofort auf die Weinkarte geben. Also dass diese Sekundärmärkte, die sich jetzt im Festland Europa beziehungsweise im deutschsprachigen Bereich entwickeln, das sind meistens so eher kleine Angelegenheiten. Der größte, für mich zumindest meines Wissens nach, Sekundärmarkt der Welt ist Livex. Das ist die London International Vintners Exchange. Das ist eine Weinbörse, wo die wichtigsten und größten Weinhändler der Welt an und für sich immer wieder annoncieren, kaufen, verkaufen. Und man kann da immer wieder auch den Index ablesen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Da gibt es einen eigenen Index für Bordeaux, einen für Burgund, einen Champagner, Top 100, Top 1000. Das ist ein bisschen, der Vergleich ist, der hinkt ein bisschen. Es ist der Dow Jones eigentlich für die internationale Sekundärhandelsszene.
Okay. Jetzt gibt es Weingüter, die verkaufen an Leute, die ihren Wein weiterverkaufen, gar keinen Wein mehr. Ich habe da gefunden, das Weingut Domaine Rousseau, das heißt aus dem Burgund, genau. Wo es ja Weine gegeben hat, wo 500% Rendite durchaus keine Seltenheit waren. Aber die haben gesagt, wer das weiterverkauft, kriegt von uns keinen Wein mehr.
Genau so ist es. Sehr viele Weingüter sind in erster Linie daran interessiert, dass die Weine auch auf Weinkarten landen und getrunken werden dann irgendwann einmal. Sehr viele Weingüter sind nicht glücklich damit, dass mit ihren Weinen spekuliert wird. Das heißt, jede Flasche hat mit einem Code hinten drauf, mit einem QR, mit einem EAN-Code oder sogar schon mit einem Hologramm drauf, einen Fingerabdruck, mehr oder weniger. Und die Weingüter beobachten auch die internationale Szene. Und wenn der Wein A am 27.10.2023 an einen Händler verkauft wurde und der landet dann irgendwo auf der Börse, dann könnte es schon sein, dass dann jemand vom Weingut dort anruft und sagt, liebe Freunde, das ist jetzt die gelbe Karte, wir wollen das nicht mehr. Wir haben euch den Wein zu einem wahrscheinlich eh hohen Preis schon verkauft, überhaupt kein Thema, aber wir wollen nicht, dass ihr mit unserem Wein spekuliert. Überlegt euch das nur mal, sonst seid ihr gesperrt.
Klar.
Das gibt's.
Warum sind eigentlich österreichische Weine da nicht diesem Ranking so weit vorn? Grundsätzlich machen die österreichischen Winzer sehr gute Sachen.
Das liegt ein bisschen an der Weinfarbe jetzt. Es geht um Rotweine und die österreichische Rotweinszenerie ist international so gut wie unbekannt. Bei den Weißweinen gäbe es für mich 3-4 Beispiele, die durchaus im Index der 200 bei Livex drinnen sein könnten.
Zum Beispiel?
Das wäre, wenn man auch nicht nur das Thema Qualität und Preis, sondern auch die internationale Nachfrage jetzt berücksichtigt, wäre es mit größerer Wahrscheinlichkeit der Riesling Unendlich vom FX Bichler. Das könnte sein der Grüne Veltliner Smaragd Zweritaler vom Weingut Prager. Singeriedl und Honigvogel vom Hirzberger. Vermutlich sowieso. Und dann mache ich mal einen vorsichtigen Punkt. Und bei den Rotweinen, es ist die Menge insgesamt zu klein, um auch wirklich notieren zu können. Der Bekanntheitsgrad ist zu niedrig. Und was trotzdem den Sexappeal von einem Wein und damit auch die Attraktivität am Markt ausmacht, das ist halt auch irgendwo genau dieser Sexappeal. Das fällt. Chateau Lafite kennt man auf der ganzen Welt. Natürlich würde man uns wünschen, dass ein Steinzeller vom Andy Kolwenz, der wahrscheinlich zu den besten Rotweinen Österreichs gehört, da irgendwann einmal hinkommt. Und es ist auch nicht auszuschließen, aber momentan fällt einfach irgendwo der zündende Funke.
Ist klar. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur in Frankreich, auch in Österreich und in Europa die Nachfrage nach alkoholischen Getränken etwas zurückgeht. Mhm. Also auch die Bierbrauer jammern darüber, also die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken steigt. Inwieweit wirkt sich das auf die Weinpreise aus?
Schon spürbar jetzt. Wir merken, dass die Preise jetzt auf manches Mal hohem Niveau stagnieren, aber die Subskriptionspreise für Bordeaux mancher Jahrgänge, so 21, 22, 23, sind zum Teil rapide zurückgekommen und das ist dann schon eine Marke. Wenn die Subskriptionspreise in Bordeaux zurückgehen, dann merkt man, da ist was in Bewegung. Die Preise gehen zurück, das Konsumationsverhalten ändert sich gewaltig oder sagen wir mal sehr, sehr stark. Gewaltig wird es vielleicht doch übertrieben, aber es ist gut für die Preise. Sie gehen zurück. Mhm. Es war eh schon ein bisschen überhitzt, die ganze Thematik. Und nicht nur bei den Icon Wines, bei den schon erwähnten, sondern auch schon in der Liga drunter und wiederum in der Liga drunter.
Gibt es eigentlich außer Wein auch andere Getränke, in die investiert wird?
Ganz an vorderster Front Whisky. Man liest ja immer wieder mal in der Zeitung, dass ein teurer alter Scotch Whisky wieder versteigert wurde, die Flasche um 150, 200.000 Euro. Also ich würde mal vorsichtig sagen, wir haben Macallan gekauft. Macallan sagt man eigentlich auf Schottisch, macht einen guten Kauf. Schon bei den Einstiegsmodellen kauft man eine sehr gute Qualität. Die sind dann auch wieder eher keine Wertanlage, aber man hat was Tolles im Glas. Aber wer spekulieren will mit Whisky, macht es mit Macallan und mit japanischen Whiskys. Yamazaki und Co. sind momentan eher doch noch heiße Eisen, auch wenn da schon eine gewisse Sättigung sich abzeichnet.
Und haben Sie beim Wein auch noch irgendeinen Geheimtipp unter Anführungszeichen, naja, wo man sagt, das könnte nochmal deutlich an Wert gewinnen?
Ich würde einmal Folgendes sagen, ein Geheimtipp ist ja dann keiner mehr, wenn man ihn ausgesprochen hat, klar, ist kein Geheimnis. Wenn überhaupt, dann würde ich es noch mit Burgund probieren. In Bordeaux sehe ich kein Potenzial mehr, da ist wirklich alles ausgeschöpft. Ich glaube nicht, dass morgen irgendwo ein Chateau aufsteht, das wir noch nicht kannten oder das die Welt noch nicht kannte und das von heute auf morgen so einen Senkrechtstart hinlegt, dass man mit den Ohren schlackern. Chateau Pontet-Canet war ein solches, aber ist auch seit 2005, 2006 auf absolutem Top-Niveau. Ich glaube, es könnte sich im Napa Valley noch ein bisschen was tun. Da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Da wird noch neben einigen ganz großartigen Weinen auch noch sehr viel Mittelmäßiges aus dem tollen Potenzial gemacht. Ich glaube, wir sind in Italien auch ziemlich fertig. Deutsche Weine, ich glaube, auch ausgeschöpft. Einzig Österreich könnte beim Rotwein nur ein bisschen was tun, aber da fehlt nur ein bisschen, wie gesagt, dieser zündende Funke. Da muss nur ein bisschen was passieren. Und ich glaube, die Weinländer, die bis jetzt noch nicht wirklich entdeckt wurden für dieses Segment, diese ewigen Weinländer, wo man sagt, wow, die kommen jetzt. Ich meine, zuerst kommen es dann eher mal für die breite Masse, aber es wird sich auch in den Ländern wie Griechenland, Rumänien, Bulgarien in den nächsten Jahren nichts tun. Ich glaube, da bin ich jetzt wirklich kein Hellseher.
Ist klar. Das Gute ist, wenn man in Wein investiert hat, wenn es schon keine Wertsteigerung gibt, kann man sie immer noch aufmachen und irgendwann trinken.
Diesen Gedanken muss man immer haben. Das ist das absolut Wichtigste. Darum halte ich auch nichts davon, wenn man als Laie in die ganze Situation einsteigt, weil man muss doch sehr viel Kapital in die Hand nehmen. Und wenn du jetzt eine Sechserkiste von einem tollen Bordeaux kaufst, dann hast du einmal 3.000 Euro ausgeben. Das ist nur Geld, hätte ich jetzt einmal gesagt, zum Spaß. Und wenn du keine Freude am Wein hast, dann hast du mit dem nichts angefangen. Wenn du Freude am Wein hast, dann kannst du nachher sagen, ja, Wertsteigerung habe ich keine oder zu wenig. Und eigentlich habe ich eine Wertsteigerung, aber ich brauche das Geld gar nicht. Ich will den Wein jetzt trinken. Viele machen das ja so. Die sagen, na, noch nicht. Und wenn es nicht wird, dann trinken einfach.
Das ist klar.
Das ist sowieso das Allerwichtigste. Das bitte nie aus den Augen verlieren. Wein ist ein Genussmittel und wer es nur zur Wertsteigerung kauft, wird keine Freude dran haben.
Das nehme ich als Schlusswort. Herr Lehner, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wenn Sie auch via Video dabei waren, fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben wieder dabei und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Danke für die Einladung.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.